HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Der Krieg in der Ukraine hat die Europäische Union zusammenrücken lassen. In Rekordgeschwindigkeit hat sie Sanktionen gegen Russland verabschiedet und bei der Aufnahme von Flüchtlingen zeigt sie sich einig wie selten. Doch welche Auswirkungen hat der Krieg längerfristig auf die EU-Politik? Dieser Frage sind unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Studio Brüssel nachgegangen. Holger Beckmann, Stefan Überbach, Jakob Meyer, Astrid Korall und den Anfang macht Matthias Reiche. Er beginnt mit dem neuen außen- und verteidigungspolitischen Selbstverständnis der EU.
Wir müssen weg vom sicherheitspolitischen Katzentisch. Bedeutet, Europa muss sich wandeln. Vom außen- und verteidigungspolitischen Fliegengewicht zum Schwergewicht.
Diese Informationsmanipulation, die wir hier aus Russland oder vom russischen Staatsapparat sehen, ist tatsächlich ein Weckruf nochmal. Es geht hier um ein System, um die eigenen Aktivitäten zu unterstützen.
Angesichts der furchtbaren Ereignisse des Angriffskrieges von Putin ist es gelungen, dass wir uns in einer sehr wichtigen Frage geeinigt haben, nämlich das Ingangsetzen der Richtlinie, wonach Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet unbürokratisch und schnell einen Aufenthaltsstatus erhalten.
Das wird ein großes Thema für die Zukunft sein, dass wir alles dafür tun, dass wir weniger abhängig werden von Rohstoffimporten, aber auch insbesondere Rohstoffimporten aus Russland.
Wir sind gemeinsam der Auffassung, dass wir schnelle, gezielte, befristete Unterstützung für die Wirtschaft und für die Bevölkerung organisieren müssen.
Das Friedensprojekt Europa erlebt eine dramatische Zäsur. Der Krieg vor der eigenen Haustür wirft die Frage nach dem Selbstverständnis der Europäischen Union auf und ihrem Platz in der Welt. Wir müssen begreifen, dass unser Lebensentwurf einen Preis hat, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.
Wir müssen überdenken, was wir sein wollen. Wir müssen überlegen, wann und wie wir jene Artikel in den EU-Verträgen aktivieren wollen, die es ermöglichen, dass Europa eine gemeinsame Verteidigung aufbaut. Nicht als Alternative zur NATO, sondern als Ergänzung. Wie wir mehr Kraft, mehr Fähigkeiten und politischen Willen, mehr Engagement aufbringen, um unsere Verteidigungs- und Sicherheitsfähigkeiten zu erhöhen.
Vor allem Frankreich drängt seit Jahren darauf, dass die EU wehrhafter wird und spricht vage von einer strategischen Autonomie. Daneben soll es einen strategischen Kompass geben, der aber bisher nur wenig Orientierung gibt, sagt Markus Keim. Der Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik hofft, dass die sicherheitspolitische Debatte in Europa jetzt eine neue Dynamik bekommt.
Wenn sich das internationale System zu einem Konzert großer Mächte entwickeln sollte, dann muss über kurz oder lang die EU die Frage beantworten, ob sie eine dieser großen Mächte sein möchte. Und damit verbunden die zweite Frage hängt daran, was sie dafür zu tun bereit ist. Politisch, finanziell, militärisch und diplomatisch.
Viel zu lange habe es sich die EU im Windschatten der USA bequem gemacht, sagt die FDP-Europapolitikerin Nicola Beer. Die Parlamentsvizepräsidentin ist überzeugt, dass Europa nun aber nicht länger am sicherheitspolitischen Katzentisch bleiben könne.
Russland hat jetzt den Frieden aus den Fugen gehoben und unsere Antwort darauf muss sein, eine breite und robuste Verteidigungspolitik der EU politisch auf die Schienen zu bringen.
Es brauche ein europäisches Sicherheitskonzept, meint auch die Wissenschaftlerin Nicole König. Und es sei nur konsequent, dass viele Mitgliedstaaten, wie auch Deutschland, jetzt ihre Verteidigungsausgaben erhöhen.
Wichtig ist, dass man sich bei diesen Ausgaben auch europäisch koordiniert. Das heißt, dass man gemeinsam die weiterhin bekannten kollektiven Fähigkeitslücken angeht. Denn wenn man dies nicht tut, läuft man die Gefahr, dass man in eine Vielzahl von Waffensystemen investiert, die dann möglicherweise am Ende nicht miteinander kompatibel sind.
Die stellvertretende Direktorin der Europäischen Denkfabrik Jacques Delors Center ist überzeugt, dass die EU neben dem Ausbau ihrer militärischen Kapazitäten auch außenpolitisch klare Prioritäten setzen müsse. Aktuell, so Nicole König, gehe es natürlich darum, alle Möglichkeiten zu nutzen, diesen brutalen Krieg zu beenden.
Ich denke, darüber hinaus verstärkt der Krieg in der Ukraine Ukraine den ohnehin bestehenden Fokus der EU-Außenpolitik auf die unmittelbare Nachbarschaft und hier insbesondere auf die östliche Nachbarschaft. Denn die EU muss nun überlegen, wie sie mit den Beitrittsgesuchen der Ukraine, aber auch der Republik Moldau und Georgiens umgehen will und was diesen Ländern auch unterhalb der Schwelle einer Mitgliedschaft anbieten kann.
Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine rückt die Osterweiterung auf der Tagesordnung weiter nach oben, glaubt auch der grüne Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer. So wollen eine Reihe von Ländern des westlichen Balkans möglichst bald ebenfalls der EU beitreten. Und die müsse Ländern wie Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien oder Serbien eine wirkliche Beitrittsperspektive geben, um dort Rechtsstaatlichkeit oder Korruptionsbekämpfung voranzubringen.
Diese Verfahren sind so gestaltet, dass man sie auch beschleunigen kann, aber immer gemessen an der Erfüllung der Kriterien. Und das heißt zum Beispiel bei Serbien, dass wir der dortigen Führung klar machen müssen, dass sie sich entscheiden muss. Sie kann nicht auf beiden Schultern Wasser tragen. Sie kann nicht den europäischen Weg gehen und den russischen gleichzeitig.
Europa ist durch Russlands Krieg in vielen Bereichen herausgefordert, vor allem als Friedensprojekt, aber auch wirtschaftlich, militärisch und außenpolitisch. Bei allen Bemühungen, die eigenen Fähigkeiten zu stärken, müsse man aber akzeptieren, dass der wichtigste Verbündete die USA bleiben, sagt Michael Gala. Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP, der größten Fraktion im EU-Parlament.
Wir wären und sind im Augenblick gar nicht in der Lage, uns auch nur annähernd selbst und alleine zu verteidigen.
Auf einmal muss es ganz schnell gehen. Der Ukraine-Krieg hat Europas Entscheiderinnen und Entscheidern in aller Dringlichkeit vor Augen geführt, was sie eigentlich längst wussten. Sie haben sich auf den Staatschef eines autokratisch regierten Landes verlassen, der Energie als Waffe einsetzt. Noch 2014, nach der russischen Annexion der Krim, haben sich EU-Regierungen mit dem Hinweis beruhigt, dass sogar in den frostigsten Zeiten des Kalten Krieges zuverlässig sowjetisches Gas durch die Pipelines Richtung Westen strömte. Erst seitdem die Spannungen dramatisch zugenommen haben, sucht die EU-Kommission im Namen der 27 Mitgliedstaaten fieberhaft nach Alternativen. Ihr stellvertretender Präsident Franz Timmermans räumt ein:
Nun, in der Politik wäre es toll, wenn man die Zeit zurückdrehen und bessere Entscheidungen treffen könnte als die, die man getroffen hat. Aber wir müssen mit den Karten spielen, die ausgeteilt wurden, und das tun wir so gut wir können.
As well as possible. Im Augenblick hat der russische Präsident Wladimir Putin das bessere Blatt. Sein Land liefert rund 45% des in der EU verbrauchten Erdgases. Auch 27% des importierten Rohöls und 46% der Steinkohle kommen aus Russland. Die EU-Staaten sind unterschiedlich stark von diesen Energielieferungen abhängig. Deutschland in besonderem Maße, ebenso Österreich, Italien und Ungarn. Das soll sich ändern, möglichst schnell, auch wenn Energiekommissarin Kadri Simson erklärt:
Beschlüsse in Energiefragen brauchen Zeit. Und die Dringlichkeit, russisches Gas aufzugeben, wurde wohl in einigen Mitgliedstaaten stärker wahrgenommen als in anderen.
Die neue EU-Energiestrategie in Kriegszeiten ruht auf zwei Pfeilern: zusätzliche Quellen auftun und schneller umsteigen auf Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Denn die ist nach den Worten von Kommissionsvize Timmermans sauber, preiswert, zuverlässig und sie gehört uns.
An energy source that is clean, cheap, reliable and ours.
Mehr Solarpanels auf den Dächern, mehr Wärmepumpen in den Kellern. Dazu will die Kommission demnächst konkretere Vorschläge machen. Umsetzen müssen sie die Mitgliedstaaten und darauf kommt es an. Schon bis Ende dieses Jahres könnte Europas Nachfrage nach russischem Gas um 2/3 gesenkt werden, behauptet Brüssel. Das Fernziel: in 5 Jahren ganz raus aus der verhängnisvollen Energiebeziehung zu Moskau. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagt beim EU-Gipfel in Versailles:
Mitte Mai legen wir einen Vorschlag vor, unsere Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und Kohle bis 2027 zu beenden, unterstützt von den nötigen nationalen und europäischen Ressourcen.
Die Forderung nach einem schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien hat Konjunktur. Sie wird aktuell aber eher mit der Notwendigkeit begründet, sich aus der geostrategischen Abhängigkeit von Russland zu lösen, als mit klimapolitischen Argumenten. Dem Klima könnte das sogar helfen. Schließlich ist der Krieg in Europa furchtbar nah und konkret, während die seit Jahrzehnten beschworenen Folgen des Klimawandels für viele weiter abstrakt bleiben, auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Ein zentraler Bestandteil der EU-Klimapläne ist derzeit allerdings höchst unpopulär. Die Absicht, die Preise für fossile Brennstoffe stetig zu erhöhen. Grundgedanke des Emissionshandels, der im Zuge der ehrgeizigen Klimapläne ausgeweitet werden soll. Energie noch teurer machen, schwer zu vermitteln, angesichts des Preisschocks beim Tanken und beim Heizen. EU-Regierungen überlegen stattdessen, wie sie Bürgerinnen und Bürger und Firmen entlasten. Und einige sehen die Chance, beschlossene Klimavorhaben wieder in Frage zu stellen, Polen zum Beispiel. Deutschland gehört nicht dazu. Wir werden noch schneller aus der Nutzung fossiler Energien aussteigen, betont Bundeskanzler Olaf Scholz.
Die Ziele, die wir zum Schutze des Klimas ohnehin verfolgen, nämlich unabhängig zu werden von fossilen Ressourcen, von der Nutzung von Öl, Kohle und Gas, die sind gleichzeitig auch richtig, um unsere eigene Zukunftsfähigkeit und Stabilität zu garantieren. Und deshalb wird das mit großem zusätzlichem Tempo vorangebracht werden.
Das klingt entschlossen. Das wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste EU-Land hat aber auch besonders viel aufzuholen. Berlin hat sich länger als andere EU-Länder auf die Energiepartnerschaft mit Russland verlassen, hat jahrelang gegen heftigen Widerstand die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorangetrieben. Ein Boykott russischer Energieimporte, der Moskau wohl mehr treffen würde als alle früheren Sanktionen, scheitert bisher an der deutschen Abhängigkeit.
Es ist eine schonungslose Bestandsaufnahme. Der russische Einmarsch in die Ukraine, der Krieg dort, trifft Europas Wirtschaft ins Mark.
The Russia-Ukraine war will have a material impact on economic activity.
Der Krieg werde einen erheblichen Einfluss auf die ökonomische Stärke und die Inflation haben, sagt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.
Through higher energy and commodity prices, the disruption of international commerce and weaker confidence.
Und zwar durch höhere Energie- und Erzeugerpreise, durch Unterbrechungen im internationalen Handel, durch die schwindende ökonomische Stabilität. Dabei war Europas Wirtschaft doch gerade dabei, sich vom beinahe zweijährigen Corona-Schock zu erholen.
However, uncertainty remains very high.
Die Unsicherheit ist sehr groß. Das macht es unmöglich, den wirtschaftlichen Schaden jetzt wirklich zu prognostizieren. Was wir aber sagen können, das Wachstum wird erheblich beeinträchtigt werden, sagt EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Die steigenden Energiepreise sind schon jetzt für alle spürbar und das nicht nur an der Tankstelle. Viel stärker nach oben geschossen als die Kraftstoffkosten sind die Gaspreise. An den Energiebörsen gibt es Aufschläge von mehreren 100%. Haushalte, die mit Gas heizen, müssen mit massiven Nachzahlungen rechnen, die auch in den vierstelligen Bereich gehen könnten, heißt es bei Energieversorgern und ökonomischen Forschungsinstituten.
Wir sind gemeinsam als Ministerinnen und Minister der Auffassung, dass wir schnelle, gezielte, befristete Unterstützung für die Wirtschaft und für die Bevölkerung organisieren müssen.
So formuliert es Bundesfinanzminister Christian Lindner, der mit Kolleginnen und Kollegen aus der Europäischen Union über genau solche Schritte berät. Denn die Preissteigerungsrate bewegt sich in der EU schon seit Monaten immer weiter nach oben. Auch schon vor dem Ukraine-Krieg hatte sie die 5%-Marke übersprungen und damit deutlich vor dem Ziel von 2% gelegen, das sich die EZB eigentlich selbst gesetzt hat. Jetzt rechnen viele damit, dass die Inflation weiter wachsen wird. Eine Teuerung von 10% oder mehr will niemand mehr ausschließen.
Das ist genau die Herausforderung, die wir haben. Also darauf zu schauen, dass die Inflation nicht weiter steigt, das ist ganz wichtig. Vor allem die Lohnpreisspirale ist ganz entscheidend, dass man das im Auge behält. Das kann die Inflation weiter antreiben und das müssen wir verhindern.
Sagt Magnus Brunner, österreichischer Finanzminister. Es ist ein Appell an Gewerkschaften und an Arbeitgeber in Europa, bei den Tarifabschlüssen jetzt Maß zu halten, nicht über die Inflationsrate hinauszugehen bei Löhnen und Gehältern. Was für die Beschäftigten aber bedeutet, sie werden reale Einkommensverluste haben. Schon macht das Wort von der Stagflation die Runde. Düstere Aussichten. Es stehe viel auf dem Spiel, meint EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.
Confidence effects that we should not underevaluate.
Mögliche Vertrauensverluste, die wir nicht unterschätzen sollten, denn Vertrauen ist in dieser Situation sehr wichtig. Konsum und Investitionen sind abhängig vom Vertrauen in unseren Gesellschaften. Und es sind ja nicht ausschließlich die Energiepreise, die man verkraften muss. Es geht auch um die Versorgung mit Lebensmitteln. Die Ukraine gehört zu den weltweit größten Weizenexporteuren. Das meiste davon geht bisher nach Nordafrika und Nahost. In diesem Jahr dürfte die Weizenernte in der Ukraine praktisch ausfallen, was Folgen haben wird.
Bei uns werden vielleicht die Brötchen ein bisschen teurer. Andere werden vielleicht ihr Leben verlieren, nicht nur in der Ukraine, weil Nahrungsmittel fehlen werden. Und das muss irgendwie ersetzt werden,
sagt der grüne Europaparlamentarier Martin Häusling. Die FAO, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, schlägt Alarm. Ein Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems müsse verhindert werden. Falls das nicht gelinge, könne der Krieg in der Ukraine auch neue Flüchtlingsströme aus Afrika auslösen. Wo soll bei alledem Vertrauen herkommen? Etwas, was zumindest die ökonomische Stimmung aufhellen könnte. In Brüssel sprechen manche von einem neuen europaweiten Konjunkturpaket, orientiert am Corona-Aufbaufonds. Zu ihnen gehört Damian Böselager von der Europäischen Volt-Partei.
Da kann ein gemeinsames Investitionsprogramm helfen, auch gerade weil einzelne Länder eben unterschiedlich reich sind und unterschiedliche Möglichkeiten haben, über diese Krise hinwegzukommen.
Tatsächlich rechnet aber kaum jemand mit einem solchen neuen Milliardenprogramm, denn nicht alle 27 Mitgliedstaaten wollen es. Einen wirklich gemeinsamen Weg, um den Ukraine-Krieg und seine Folgen für die Wirtschaft zu bewältigen, den hat Europa jedenfalls noch nicht.
In einer großen Messehalle in Brüssel sitzt Irina auf einem Klappstuhl und wartet auf ihre Registrierung.
Ich habe mit meiner Freundin die Grenze zu Polen überquert und mit dem Bus und dann im Auto eines freiwilligen Helfers sind wir hier in Brüssel angekommen.
Wie Irina sind mehr als 3 Millionen Menschen laut dem UNHCR in den ersten 3 Wochen des Krieges aus der Ukraine geflohen. Der Migrationsforscher Gerald Knaus spricht von der größten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.
Seit damals gab es sowas in der Europäischen Union, in Europa noch nicht. Und wenn es so weitergeht in den nächsten Monaten, und das ist möglich, dann wird es vielleicht die größte Flüchtlingskatastrophe weltweit seit den 40er Jahren.
Um allen Flüchtlingen schnell und unbürokratisch zu helfen, hat die EU die sogenannte Massenzustromrichtlinie aktiviert. Menschen aus der Ukraine bekommen zunächst für 1 Jahr Schutz, ohne dass sie ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Außerdem dürfen sie in einem EU-Land arbeiten, haben Zugang zu Sozialleistungen, Kinder können in die Schule gehen. Nach der Einigung Anfang März sagte Innenministerin Nancy Faeser:
Es ist ein historischer Moment, man kann es nicht anders sagen.
Historisch war dieser Moment deshalb, weil die Mitgliedstaaten die 20 Jahre alte Regelung zum ersten Mal überhaupt nutzen. Und sie alle stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Sie müssen die Menschen unterbringen, die Richtlinie in der Praxis umsetzen. Die Frage ist auch, was passiert, wenn Länder wie Polen bei der Aufnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer an ihre Grenzen stoßen. Verpflichtende Verteilungsquoten gibt es in der EU derzeit nicht. Die Kommission hat eine Solidaritätsplattform eingerichtet, auf der die Mitgliedstaaten Informationen über Aufnahmekapazitäten austauschen können. Das aber reicht aus Sicht von Gerald Knaus nicht. Länder müssten Zusagen machen, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen können. Man müsse eine Stelle einrichten, die in den Mitgliedstaaten für die Aufnahme wirbt und die den Transport organisiert.
Diese Art von Koordinierung, diese logistische Leistung und die Kommunikation, die wir dafür brauchen, die muss so groß angelegt sein wie 1948 die Berliner Luftbrücke, die eine Stadt über ein Jahr lang aus der Luft versorgt hat. In diesen Dimensionen müssen wir jetzt denken, eine Luftbrücke für 2022.
Wenn es um die Unterstützung für die Menschen aus der Ukraine geht, zeigen sich die EU-Länder bislang einig, anders als sonst. Der Umgang mit Migranten und Flüchtlingen sorgt seit Jahren für Streit. Eine europäische Asylreform scheitert vor allem auch an der Frage, wie sie in der EU verteilt werden. Man dürfe in der jetzigen Situation eines nicht vergessen, meint die Europaabgeordnete Lena Dupont von der CDU.
Was sozusagen der Krieg in der Ukraine gerade so besonders macht, in Anführungsstrichen, er findet direkt vor der europäischen Haustür statt, direkt an der Grenze. Die Außengrenzstaaten der Europäischen Union sind jetzt unmittelbar mit betroffen davon. Das ist in anderen Zeiten nicht unmittelbar der Fall gewesen. Und das macht natürlich auch die Dynamik auf europäischer Ebene dann nochmal anders.
Diese Dynamik, könnte sich die auch auf die europäische Asyl- und Migrationspolitik insgesamt auswirken? Manche hegen diese Hoffnung, wie Innenministerin Nancy Faeser.
Ich hoffe, dass das auch ein Auftakt dafür ist, dass wir künftig auch in der EU in diesen Fragen grundsätzlich enger zusammenarbeiten.
Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt erinnert daran, wie Flüchtlinge und Migranten an den EU-Außengrenzen abgewiesen wurden und an die Berichte über illegale Pushbacks. Er hofft, dass nun neue Strukturen entstehen.
Die in der Lage sind, auch vielen Geflüchteten zu helfen. Dass, wenn Menschen über das Mittelmeer kommen, dass wir dann auch Strukturen haben, die nicht dauerhaft überfordert sind und den Eindruck erwecken, eigentlich hätten wir eine dauerhafte Flüchtlingskrise. Die gab es in den letzten Jahren nicht. Die wurde simuliert, um den Eindruck zu erwecken, dass man Abschreckung und Abschottung braucht. Und dieser Weg war auf jeden Fall der falsche, wie man auch jetzt sieht. Es ist ja so, dass wir die Möglichkeit haben, Millionen von Menschen aufzunehmen und gut zu versorgen.
Migrationsforscher Gerald Knaus glaubt allerdings nicht, dass die Bewältigung der aktuellen Lage Einfluss auf die grundsätzliche Migrationsdebatte in Brüssel hat und etwa beim Umgang mit Geflüchteten, die über das Mittelmeer kommen, mehr Einigkeit besteht. Das Problem seien auch nicht die Gesetze.
Das Entscheidende ist die Empathie und der politische Wille, diese Menschen aufzunehmen. Und daran wird es auch in der Zukunft hängen, ob es gelingt oder scheitert, mit Migration, Asylanträgen, irregulärer Migration zurechtzukommen.
Die Mitgliedstaaten werden weiter versuchen, nicht nur die aktuellen Herausforderungen mit aller Kraft zu bewältigen, sondern auch die Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik voranzubringen. Ob das gelingt, ist offen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist RTL.de mit den 9 Uhr Nachrichten am Montag. Es ist der 5. Tag der Sonderoperation russischer Kräfte in der Ukraine.
Es geht um Friedenseinsätze, um für die Ruhe in Donbass zu sorgen.
So klingt russische Desinformation auf Deutsch, genauer gesagt auf RT Deutsch. Dokumentiert von einem Medienmagazin auf der Videoplattform YouTube, wo das Propagandaprogramm noch bis vor kurzem zu den meistgeklickten Angeboten gehört hat. Jetzt aber ist Russia Today in Europa nicht mehr zu empfangen. Die EU hat den russischen Staatssender auf die Sanktionsliste gesetzt, genauso wie das aus Moskau gesteuerte Radio Sputnik.
The state-owned Russia Today and Sputnik will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union.
Russia Today und Sputnik werden nicht länger ihre Lügen verbreiten können, um Putins Krieg zu rechtfertigen und in der Europäischen Union Zwietracht zu sehen. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission. Das Problem ist damit aber noch längst nicht vom Tisch. Denn nach wie vor wird der russische Angriff verteidigt, die Ukraine als Nazistaat diffamiert, der Westen für die Gewalt verantwortlich gemacht. Mit gesteuerten Fake-News-Kampagnen auf Online-Plattformen wie Facebook, TikTok oder Twitter. Kriege werden nicht mehr nur mit Waffen geführt, sondern auch mit Desinformation, sagt die grüne EU-Abgeordnete Viola von Kramon.
The current war is fought not only with guns, but also with disinformation.
Nach Schätzungen der EU lässt sich der Kreml die pro-russische Stimmungsmache jedes Jahr hunderte Millionen Euro kosten. Etwa für sogenannte Trollfabriken, die über tausende fiktive Social-Media-Accounts Moskaus Propaganda verbreiten. Der russische Staatsapparat verfügt inzwischen über ein ganzes System, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, sagt Lutz Güllner, der Leiter der europäischen Anti-Fake-News-Einheit Stratcom East.
Zum Beispiel die Staatsmedien, die eng mit sogenannten Informationsportalen zusammenarbeiten, die dann oftmals wiederum an den russischen Geheimdiensten angehängt sind, bis tief in verdeckte Operationen in den sozialen Medien. Das gehört alles zusammen und das wird auch ganz gezielt und koordiniert eingesetzt und ausgerichtet auf die entsprechenden Zielgruppen in Russland selber, gegenwärtig natürlich auch in der Ukraine und schließlich auch bei uns in der EU.
Für die Abwehr von Desinformationskampagnen gibt die EU jährlich aktuell vergleichsweise bescheidene 11 Millionen Euro aus. Zum Beispiel für die Internetseite Europa gegen Desinformation, die Kampagnen entlarvt und falsche Behauptungen widerlegt.
Man muss tatsächlich immer wieder aufdecken, immer wieder zeigen, was passiert da, wer macht da was, welche Tricks werden benutzt. Das zweite ist unsere eigene Widerstandsfähigkeit, unsere Medienkompetenz, gerade im journalistischen System auch immer wieder darauf hinweisen, welche Gefahren gibt es, wie muss ich auch Quellen bewerten. Und das dritte ist natürlich die Verbreitungswege auch sich anzugucken, was passiert in den sozialen Medien, welche Regeln gelten hier auch und da sind wir sehr aktiv auf europäischer Ebene.
Das Europaparlament sieht allerdings noch große Lücken. Ein aktueller Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass sich viele Bürger und Politiker der Gefahren durch gezielte Desinformation überhaupt nicht bewusst sind. Soll heißen, die EU ist höchstens mindestens bedingt abwehrbereit. Um das zu ändern, verlangt das Parlament unter anderem deutlich schärfere Regeln für Online-Plattformen, denn deren Algorithmen spülen Fake News nach oben und wirken damit als Durchlauferhitzer für Hass und Hetze, sagt die grüne Digitalexpertin Alexandra Gese.
Und warum? Weil diese Beiträge die Menschen mit falschen Informationen verunsichern und aufregen. Und dann bleiben sie länger im Internet und dann kann man ihnen mehr Werbung zeigen. Denn mit Desinformation, mit russischer Kriegspropaganda wird Geld verdient.
Die Europäische Union hat gerade zwei große Gesetzespakete in Arbeit, mit denen die Internetriesen dazu gezwungen werden sollen, mehr Verantwortung zu übernehmen und Hass und Hetze schneller zu löschen. Das Europaparlament macht sich außerdem für mehr öffentliche Aufklärung stark, sowie für den Ausbau der Kapazitäten zur Abwehr von Desinformationskampagnen. Europa ist aufgewacht, glaubt der Leiter der Europäischen Anti-Fake-News-Einheit, Dutz Güllner.
Wir haben ja schon mal einen ersten Weckruf bekommen während der Corona-Pandemie, wo unglaublich viel auch von staatlichen Akteuren manipuliert wurde. Die EU hat das, glaube ich, verstanden. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es muss immer noch mehr getan werden. Und ich glaube, wir gehen da in die richtige Richtung momentan.
Was macht der Krieg mit der EU? Welche Auswirkungen hat der Krieg längerfristig auf die Politik der Europäischen Union? Mit dieser Frage haben sich unsere Brüsseler Korrespondenten beschäftigt. Stefan Überbach, Astrid Korall, Holger Beckmann, Jakob Meyer und Matthias Reiche. Das ganze Feature mit allen Einzelaspekten gibt es bei uns auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Liane Stahl.